Wer Barbecue, The Black Brown Queer Podcast nicht kennt, sei dringend geraten, mal reinzuhören. Bei uns sprechen Soher und Dominik gleich über das Thema, natürlich mit gewohnter Witz, über das Thema Cancel Culture. Was kennen wir eigentlich über Cancel Culture? Haben wir mal selber Leute gecancelt oder wurden wir selber gecancelt? Darüber sprechen wir heute mit Dominik und Soher. A big Applaus! Hallo!
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Ankündigung.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr es zu uns ins Content geschafft habt, hier auf der Fusion. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Auch hallo an die Leute, die es nicht zur Fusion geschafft haben und vielleicht etwas zeitversetzt jetzt den Stream gucken. Ja, wer sind wir? Viele von euch werden uns wahrscheinlich noch nicht kennen. Wie schon angekündigt wurde, wir sind Soher und Dominik. Zusammen sind wir Barbecue, der Black Brown Queere Podcast. Vorweg vielleicht ein bisschen was zu unserer Entstehungsgeschichte, oder? Das ist diese berühmte Wiese im Berliner Stadtteil Wedding 2019. Wir sind schon länger befreundet, haben immer schon über gesellschaftspolitische, gesellschaftsrelevante Themen gesprochen miteinander und wollten ein Projekt zusammen starten.
Da saßen wir eines Tages mit einer illegalen Substanz auf einer Weddinger Wiese in Berlin, wo wir beide wohnen, in dem Bezirk in Berlin-Wedding, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie es eigentlich ist für uns in Wedding, für diejenigen, die Wedding nicht kennen. Das ist ein sehr migrantischer Stadtteil. Keine große queere Kultur, so keine große queere Szene irgendwie dort vorhanden, wo wir uns aber einfach beide sehr, 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 sehr wohl fühlen, wo wir eigentlich auch ungerne wegziehen würden, um beispielsweise in einem anderen Stadtteil wie Schöneberg, wie dem Prenzlauer Berg, wo eine lebendigere queere Kultur oder Szene irgendwie vorhanden ist. Und haben uns darüber ausgetauscht, okay, wie ist es für uns als zwei nicht weiße, queere Menschen? Warum fühlen wir uns eher sozusagen einem migrantischen Stadtteil eher hingezogen als einem Stadtteil, der eher weiß geprägt ist, aber dafür eine größere queere Angebote und Kultur hat? Und das waren sehr, sehr interessante und sehr, sehr einsichtsvolle Unterhaltung darüber, warum wir uns in Deutschland eher sozusagen auch nochmal mit unserer nicht weißen Identität zugezogen fühlen. Wahrscheinlich auch durch Rassismuserfahrungen, durch die Erfahrungen, die uns halt irgendwie geprägt haben und die uns auch irgendwie eher dazu geführt haben, in einem Stadtteil wie Wedding zu führen. Und das waren so interessante Unterhaltungen, dass wir gesagt haben, lass einen Podcast machen. Genau. Weil es da natürlich ein Potpourri an verschiedenen Perspektiven dann sich ergeben könnte.
Genau, so ist es. Und das machen wir jetzt seit knapp 3 Jahren. Wir haben quasi, also bisher sind wir monatlich erschienen, haben uns jedes Mal ein Thema rausgesucht, das uns interessiert. Was waren das für Themen? Das war Queerness und Hip-Hop zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel auch Organisator von queeren Hip-Hop-Partys. Dazu kommen wir später nochmal. Queerness und Islam ist ein Thema. Queer Loneliness. Bisexualität.
Boah, Männlichkeit.
Kritische Männlichkeit.
So viel. Wir sind schon bei Folge 39 heute, oder?
40. Heute 40? Ist 40
erschienen. Wow, 40 Jahre.
Genau.
Ja. 40 Monate ohne eine Pause.
Ohne eine Pause,
nicht
genau.
Nicht einmal.
Genau. Nicht einmal. So ist es. So ist es. Genau. Und jetzt sind wir heute hier und haben auch mit diesem Podcast im Grunde genommen eigentlich eine lange Reise schon hinter uns oder eine turbulente Reise, weil wir haben angefangen bei einem kleinen linken Magazin, bei dem Jugendmagazin vom Neuen Deutschland, hatten quasi sozusagen von vornherein eine kleine Finanzierung und sind dann aber ein Jahr später quasi von Spotify entdeckt worden. Und das ist quasi so, sogar schon so, so eine kleine Einleitung oder könnte quasi eine Einleitung sein zu unserem heutigen Thema. Weil natürlich, wir alle wissen, Spotify ist nicht unbedingt die coolste kapitalistische Firma, die man sich so vorstellen kann. Letztendlich war es aber so, dass wir uns gesagt haben, was wir machen, ist Bildungsarbeit und wir sind ein Podcast, mit dem wir nicht uns einfach nur so auf den Sofa setzen und über den Tag sprechen und über belanglose Dinge quatschen und dann ist die Folge im Kasten, sondern wir bereiten uns auf unsere Folgen vor, wir machen Recherche etc. Und letztendlich war das der Punkt, an dem wir durch Spotify quasi zum ersten Mal quasi unser Leben mit Podcasten bestreiten konnten. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, Spotify hilft uns für mehr verschafft uns mehr Sichtbarkeit wir können uns finanzieren. Natürlich hat das nicht nur positive Stimmen hervorgerufen, sondern es gab auch Leute, die sich natürlich von uns abgewandt haben, weil sie gesagt haben, wir dachten, ihr seid cool, wir dachten, ihr seid antikapitalistisch, jetzt wollen wir nichts mehr mit euch zu tun haben. Ja, letztendlich kam es zu einem Ende. Wir sind jetzt nicht mehr bei Spotify, wir sind jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das steht uns auch sehr viel besser, muss man sagen. Und ich würde sagen, dieses Jahr bei Spotify bereue ich nicht. Ich glaube, wir haben auch unsere Erfahrungen gemacht, wie es ist, eben mit so einem kapitalistischen Unternehmen zu arbeiten und dass man quasi auch letztendlich als nicht weißer, queerer Podcast, im Grunde genommen, der nicht in den Top 50 der Podcast-Charts ist, weil wir natürlich ein sehr, sehr nischiges Programm machen, dass man im Grunde genommen eigentlich bei solchen Konzernen Vorzeige-Projekt ist, aber dass nicht wirklich in solche Projekte in uns investiert wird. Und dementsprechend haben wir gesagt, nach einem Jahr, danke für das Geld, Spotify, wir ziehen weiter.
Es ist alles ein Learning Process auf jeden Fall. Und was wir daraus ziehen ist, ja, man muss halt immer so ein bisschen auf alles achten. Ja.
Ja.
Und ach ja, und vorsichtig sein. Und was man dann natürlich irgendwie, ne, es gibt Gefühle, die wir irgendwie mitgenommen haben, so, das sind nicht immer die besten. Und natürlich könnte man sagen, okay, dieser Konzern, keine Ahnung, den müsste man jetzt irgendwie streichen und da jetzt irgendwie eine Kampagne oder irgendwie sowas dagegen machen. Das werden wir nicht tun, aber es ist eine schöne Einleitung zum Thema. Mhm. Und zwar zu dem Thema, worüber wir, was schon angekündigt wurde, heute reden möchten. Und zwar über das Thema Cancel und Call-out Culture, womit wahrscheinlich alle irgendwie etwas anfangen können. Vielleicht vorab, bevor wir anfangen, eine kleine Content-Note. Wir sprechen über Themen, die vielleicht unangenehm für einige sein könnten, die beinhalten verschiedene Diskriminierungsformen, weil in diesem Thema natürlich so eine Ladung an solchen Themen einfach drin ist. Vielleicht deshalb nur vorab, dass ihr darüber Bescheid wisst. Genau, so viel erst einmal dazu. Und man könnte vielleicht erst einmal meinen, okay, wir als Leute, die irgendwie so ein bisschen vor dem Podcast noch so aus der aktivistischeren Richtung kommen, kulturaktivistisch, politisch aktivistisch, queer, antirassistisch, dass wir ganz klar eine Meinung irgendwie pro Cancel Culture haben. Die Schweine gehören weggecancelt, alle, die Scheiße labern so. Das könnte so unser Maßstab sein, an dem man sich bestimmt irgendwie an uns orientiert. Wir würden wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs dazu kommen, dass es ein bisschen komplizierter ist, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, immer mal wieder, dass es aber auch nicht komplett vielleicht keine Option sein muss. Denn immer noch, wir leben in einer Zeit, in der immer noch Leute in der Öffentlichkeit ihre Karrieren machen mit diskriminierenden Äußerungen. So, wir haben Leute wie die Klassiker, die wir vielleicht noch irgendwie aus unserer Jugend kennen und immer noch sehr, sehr populär sind, Mario Barth. Wir kennen immer noch im Öffentlich-Rechtlichen läuft Dieter Nuhr und viele mehr und sind immer noch mit rassistischen, transfeindlichen, antisemitischen Äußerungen immer wieder aufgefallen und bekommen aber auch weiterhin ihre Bühne, weil das die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft einfach gerne hört. Das sind Leute, die die deutsche Gesellschaft lange nicht unkritisch gefeiert und ihre Aussagen auch lange Zeit toleriert hat, aber das ändert sich auch gerade.
Ja, genau. Und da kommt Fluch und Segen Social Media ins Spiel natürlich. Gerade nach BLM, nach Black Lives Matter, nach der Ermordung von George Floyd, ist viel passiert, gerade auch in Deutschland. BPOC, marginalisierte Menschen nehmen ihre Diskriminierung nicht mehr hin und werden laut, werden sichtbar und dabei hilft ihnen Social Media. Und so war es zum Beispiel, was erstmal positiv ist, und so war es zum Beispiel auch bei einem der prominentesten Beispiele der vergangenen Jahre. Viele von euch werden vielleicht von der letzten Instanz mitbekommen haben, einer Talkshow, wo 2019 war das, glaube ich, zum ersten Mal oder 21, 2020? Wo bei der ersten Ausstrahlung auch schon, also Thomas Gottschalk, Janine Kunze, Jürgen Milski und Micky Beisenherz zusammen an einem Tisch saßen und sich über Begrifflichkeiten unterhalten haben, beziehungsweise lustig gemacht haben, ob man das Z-Wort benutzen darf. Also quasi haben solche Dinge runtergespielt und sich ziemlich daneben dazu geäußert. Beim ersten Mal ist es noch niemandem aufgefallen, da wurde das einfach so gesendet. Beim zweiten Mal allerdings, bei der zweiten Ausstrahlung, gab es dann eine Person wahrscheinlich mit einer höheren Reichweite auf Social Media, hat dieses Format outgecallt und es gab einen riesigen, riesigen Shitstorm, bei dem sich dann die Verantwortlichen quasi auch positionieren mussten, beziehungsweise rechtfertigen mussten. Und letztendlich war das der Punkt, an dem wirklich Fernsehformaten bewusst geworden ist, dass sie nicht mehr über marginalisierte Menschen sprechen können, über nicht betroffene Menschen sprechen können, wenn sie nicht mit am Tisch sitzen. Und in dem Fall würde ich sagen, war das ein sehr, sehr positives Beispiel. Gecancelt wurde natürlich niemand von diesen Menschen. Das aber auch aus anderen Gründen, weil das einfach für einen Großteil der Mehrheit, der Mehrheitsgesellschaft einfach ein viel zu nichtiges und unwichtiges Thema ist.
Also dieses klassische Ziel von Cancel Culture, und zwar das Deplatforming, das heißt Leute sozusagen aus ihrer Plattform, aus ihren Bühnen, aus ihrem Rampenlicht rauszuholen, hat hier nicht geklappt. So, genau. Die Leute sind immer noch da und die Plattforming ging hier sozusagen daneben. Und eine der größten, was sehr viele Leute, die Teil eines Shitstorms beziehungsweise einer Cancel Culture Aktion werden, lieben es sozusagen dann die Täter-Opfer-Umkehr dann zu betreiben und sich selbst dann als die Opfer einer Kampagne zu sehen. Und eine der größten Vertreterinnen dieser Opfergemeinschaft, der problematischen Leute, ist unsere liebe Schriftstellerin von Harry Potter, J.K. Turf Rowling, die 2020 erstmals damit, so ein bisschen auffiel, mit was für Positionen sie zu Transpersonen hat. Das begann alles mit diesem Tweet. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich schwer von hier zu lesen, deshalb lese ich es einmal kurz vor. Das ist ein Artikel, der, den sie getweetet hat. Und in diesem Artikel, ich fange erst einmal von unten an, steht Opinion. Creating a more equal post-COVID-19 world for people, What implications does COVID-19 have on the global menstrual health and hygiene agenda? Und dann, genau, for people who menstruate, ist das mit den Punkt, 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 das kann man hier nicht lesen, aber genau das ist das Wichtige, wo sie nämlich anknüpft in ihrem Tweet. Der Tweet von J.K. Rowling beginnt mit dem, Zitat, people who menstruate, also Menschen, die menstruieren, I'm sure there used to be a word for those people, also ich bin mir sicher, dass es dafür ein Wort gab, someone help me out, Wumben? Wumpund, Wumud, Opinion, creating a more equal da-da-da for people who menstruate. Was damit impliziert wurde, ist, dass es sich in dem Artikel um Menschen, die menstruieren, ging. Das heißt, sie haben dafür nicht sozusagen das klassische Bild einer menstruierenden Person genommen, und zwar Cis-Frauen. Und das hat sie aufgegriffen, um dann sozusagen Leute, die menstruieren, als ganz klar Frauen irgendwie zu labeln, was ihr sehr, 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 sehr viel Kritik einbrachte. Sie wurde vor allem von Transpersonen und Allies dafür kritisiert, was für Aussagen sie in diesem Tweet und in weiteren Tweets getroffen hat, denn leider hörte es da nicht auf. Es ging einfach immer weiter und weiter und weiter. J.K. Rowling hat sich zu einer Person entwickelt, die zu den lautesten Stimmen gegen Transmenschen und auch für die Vertreterinnen der gecancelten Opfer sozusagen jetzt wurde, um weiterhin das sagen zu können und das denken zu können und das behaupten zu können, was man ja schon so ungefähr immer gemacht hat. Es gab einen langen, langen Artikel bei Harper's Bazaar, der sehr, sehr viral ging, wo ich glaube 100 Prominente, unter anderem auch sie, angeführt von ihr, diesen offenen Brief gegen eine Bedrohung von woken Leuten sie gewarnt hat, dass sich eine Gesellschaft negativ verändern würde, weil man sozusagen das klassische Ding von Sprachpolizei und so weiter immer weiter und weiter spielen würde. Und so hat sich diese Person wirklich zu einer Galionsfigur der Anti-Cancel und Anti-Call-Out und Anti-Woke-Culture entwickelt, weshalb sie, ja, wahrscheinlich wissen das einige auch, einfach zu einer super schwierigen Person entwickelt hat, lass es uns mal so sagen.
Ja, und auch ein bekanntes Beispiel aus Deutschland ist natürlich in jüngster Zeit Finn Kliemann, der so vor einem knappen Jahr, glaube ich, Schlagzeilen gemacht hat. Jan Böhmermann hat ihn outgecallt in seiner Sendung ZDF Royal, daraufhin, also dass er quasi krumme Machenschaften getan hat, dass er mit Firmen zusammengearbeitet hat, die krumme Dinge abgewickelt haben, unter anderem defekte Masken an Geflüchtete geliefert haben, also quasi was Dinge getan haben, die für Menschen zum Tod führen können. Und letztendlich wurde er in vielen Bereichen freigesprochen, das muss man der Fairness halber sagen. Letztendlich konnte man ihm aber eben nichts nachweisen, weil er eben mit Firmen zusammengearbeitet und so weiter. Also es war sehr, sehr, sehr undurchsichtig, wie weit er da involviert war. Es hat aber ein ganzes Jahr gedauert, ein ganzes Jahr oder knapp ein Jahr, in dem es still wurde. Es hat keine tatsächliche Auseinandersetzung, keine öffentliche Aufarbeitung des Themas stattgefunden. Es war quasi ein Jahr still Und jetzt hat er vor einiger Zeit seine erste Titelseite bekommen im Business Punk, was irgendwie, ja, irgendwie eigentlich ganz kipp und cool klingt. Danach kann auch geil sein. Also es wird gerade sehr stark, sehr massiv daran gearbeitet, quasi das alles unter den Teppich zu kehren, was da passiert ist, und für ein Klima neu aufzubauen, als wäre nichts gewesen. Und so macht er auch gerade weiter. Er hat einen Post verfasst, in dem er gesagt hat, so, er lässt jetzt quasi alles hinter sich und macht jetzt weiter wie zuvor. Und das macht er auch. Zwar immer noch mit negativen Kommentaren in den Kommentarspalten, aber die werden jetzt einfach wegignoriert.
Und was ich halt da immer schon von Anfang an so krass spannend fand, ist, wie, also so, ne, er, der sozusagen eher aus so dieser, boah, ich kann ihn nicht mal links nennen, aber so eher aus dieser linksliberalen Richtung irgendwo herkommt, der da irgendwie mit seinem Klimansland und weiß ich nicht was irgendwelche Sachen organisiert hat. Wie, also so in dieser ganzen Social-Media-Blase von Leuten, die sich für eine gerechtere Welt und weiß ich nicht was einsetzen, da so super, super hinter ihnen standen. Die ganze Zeit von Anfang an und wirklich gar nicht irgendwie darüber auch nur ansatzweise nachdenken konnten, dass dieser Typ eventuell wirklich einfach krass eklige Sachen für seinen eigenen, also für sein eigenes Kapital, aber auch so für sein eigenes Image als Saubermann irgendwie zu tun. Das ist so in dieser ganzen Social-Media-Blase von Leuten, die sich irgendwie da so in Social Enterprises und weiß ich nicht was engagieren, da immer super hinter ihm standen. Und ich finde es einfach, also so, der, ja, also so, man muss einfach nur weiß, ein bisschen lieb, hetero und ganz gut aussehen und die ganze Welt wird dir irgendwas, also wird dir sogar sowas Krasses verzeihen und dir eine Titelseite schenken am Ende.
Und vor allen Dingen steckt natürlich auch viel Geld dahinter, ne? Es ist natürlich eine Cash-Cow und das ist eben das Ding. Das ist natürlich auch das Problem mit Rammstein zum Beispiel heute, jetzt aktuell und so weiter. Es sind einfach krasse Cash-Cows, die eben die Labels, die Firmen nicht gehen lassen wollen ohne weiteres. Aber jetzt mal weg von den ganzen Promis, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Gibt es einen Moment oder gibt es eine Situation, von der du uns erzählen willst, in der du vielleicht schon gecancelt hast? Als, ja, du bist ja auch seit vielen Jahren als Aktivist unterwegs. Ich weiß, du willst dich nicht mehr Aktivist nennen, aber du warst zumindest mal einer. Hast jemanden gecancelt und willst uns davon erzählen?
Nicht nur einen. Auf jeden Fall. Meine Wut ging schon an mehrere Leute raus. Genau. Und ein Beispiel habe ich mitgebracht von einem so der ersten Leute, die ich, glaube ich, so öffentlich auf Social Media geoutcalled und canceln wollte. Und zwar war das, es müsste so 2018, 19 gewesen sein. Da hat mir eine Person, eine Followerin, mal einen Post geschickt von einem Fashion Designer, der, Zitat, ganz coole Sachen macht. Ich habe mir das angeschaut und dachte so, ach du meine Güte. Und zwar war das der Modedesigner, den man hier links ist das? Links, ja, genau, links. Beziehungsweise, ja, genau, links. Oh Mann. Genau, den man links erkennt, das ist Kilian Kerner, ein Designer aus Berlin, der ja immer mal wieder so auf Fashion, ja, Shows und so weiter auftritt und relativ so in bei ein paar Leuten auf jeden Fall ganz, ganz bekannt ist. Und der hat diese Pullis, T-Shirts kreiert, die mir dazu geschickt wurden. Falls es Leute nicht lesen können, auf dem Pulli, den er trägt, wo er so schön von oben fotografiert wird, steht: Ich bin kein Rassist und dafür muss ich nicht mal schlau sein. Ja, und auf dem rechten T-Shirt mit dem schwarzen Male Model steht: I'm not a criminal, I'm just different. Ich habe mir das angeschaut und dachte so, puh, okay, wo fangen, also so, genau, ich musste das erst einmal so für mich einordnen und so überlegen, okay, ist wirklich jeder Rassist nicht schlau? Gibt es nicht auch schlaue Rassisten? Ich glaube, ein paar haben sogar studiert, ein paar haben sogar Krawatte und sitzen vielleicht sogar in sowas wie Landtagen, Bundestag, Europaparlament, in allen möglichen Parlamenten, sind Millionäre, sind irgendwelche Adligen, irgendwelche Prinzen, die Umsturzpläne haben und weiß ich nicht was. Das sozusagen auf so ein akademisches, klassistisches Ding irgendwie abzuwerten, dass Leute, die rassistisch sind, nicht schlau sind, war halt einfach nur plump für mich und fand ich halt einfach zu unterkomplex und zu, also einfach auch gefährlich in der ganzen Debatte, wo man eigentlich wirklich woanders hinschauen müsste oder woanders irgendwie ansetzen müsste, wenn man eine antirassistische Kampagne irgendwie fahren möchte mit so einem Label. Problematischer fand ich tatsächlich dieses rechte Ding mit I'm not a criminal, I'm just different. Einfach weil, das ist so ein Ding von Framing, der eigentlich...
Nicht weiß wird gleich direkt wieder mit Kriminellen in Verbindung gebracht. Sozusagen.
Ja, oder naja, so dieses Ich bin nicht... zeigt, also so, man spricht ja schon etwas aus und dann hast du schon den Frame gesetzt. So. Wenn ich Angela Merkel sage, ich mag Angela Merkel nicht, dann denkt man nicht an, ich mag Angela Merkel nicht, sondern dann denkt man an Angela Merkel zum Beispiel. Ne? Das heißt, das Bild ist ja schon sozusagen sofort kreiert worden, egal ob da eine Negierung stattfindet oder nicht. Ja? Und dann kommt noch irgendwie dazu, was ist different und so weiter, an wen orientieren wir uns, das ist irgendwie eine weiße Perspektive auf different und nicht different sein. Und da, genau, lange Rede, kurzer Sinn, das ist sozusagen der Vorspann.
Das hat dich richtig geärgert und dann hast du dein Telefon genommen und hast in die Tasten gehauen.
Ich habe mich richtig geärgert darüber und habe angefangen, loszuposten, weil ich habe Stories gemacht, ich habe geteilt, ich habe das ein bisschen versucht, auch mit Inhalt zu füllen, warum ich das alles so problematisch fand und habe einen richtigen Mob halt irgendwie plötzlich an meiner Seite gehabt, die alle unter diesen Posts, alle unter seiner Instagram-Seite von Kilian Kerner plötzlich super lange Threads und super lange Kommentare und keine Ahnung, er wurde als Rassist bezeichnet, als Arschloch, als weiß ich nicht was. Es war plötzlich so ein Ding, das ich irgendwie losgestartet habe und plötzlich nicht mehr unter Kontrolle hatte, weil da einfach so viele plötzlich darüber wussten und es so viele Leute mit neuer Reichweite und so weiter gab, die das unter seiner Seite, die ihn öffentlich und so weiter gecancelt und gecall-outet haben.
Und zur Folge hatte das dann, dass er sich erstmal von Social Media zurückgezogen hat, richtig? Also er hat erst seinen Account privat gemacht, hat sich dann eine Zeit lang von Social Media zurückgezogen und hat wahrscheinlich solche T-Shirts nicht mehr bedruckt. Ich glaube, er bedruckt jetzt T-Shirts mit anderen Messages, aber letztendlich quasi hat ihm das ziemlich zugesetzt. Also deine Kritik hat ihn zumindest erreicht, auf jeden Fall. Auch wenn er sich quasi, soweit ich mich erinnern kann, wobei er sich nicht einsichtig gezeigt hat, wobei er das nicht verstanden, nicht nachvollziehen konnte. Aber jetzt meine Frage an dich. Hat es dir was gebracht, das zu tun?
Hat es mir was gebracht? Also so letzten Endes denke ich mir so, nee, nicht so wirklich. Also so, mir hat es vielleicht was gebracht, um so ein bisschen diese plumpen Sprüche vielleicht zu... naja, so ein bisschen Aufklärungsarbeit und so zu zeigen, okay, das ist plump und so ein Blödsinn muss man jetzt auch nicht unbedingt tragen. Gut, hat es mir sonst irgendwas gebracht? Nicht wirklich. Der macht immer noch Mode, der macht immer noch seine T-Shirts. Einsichtig war er auch nicht inhaltlich. Also ich würde sagen, ein bisschen verschwendete Zeit, verschwendete Energie. Aber klar, es hat zumindest ein bisschen angestoßen, hey, so unkritisch muss man auch nicht immer alles hinnehmen. Muss man gleich einen Mob loshetzen, um gegen sowas zu, irgendwas zu machen? Weiß ich nicht. Fragezeichen. Offene Frage.
Okay. Und das, also du hast im Grunde auch damit beantwortet, wann es dir was gebracht hätte, wenn er einsichtig gewesen wäre. Und dann wäre sozusagen die Mission erfolgreich gewesen, aber auch auf diese Art und Weise?
Ja, nee, wahrscheinlich. Also so, das ist die Frage. Kriegt man jemanden dazu, einsichtig zu sein? Kriegt man jemanden dazu, den Punkt zu verstehen, wenn plötzlich tausende von Leute einen und auf Social Media irgendwie kritisieren und man eher... Wenn Einsicht, dann wahrscheinlich eher eine Einsicht aus Angst und nicht eine Einsicht aus einer Einsicht. Mhm. Und ist Angst immer das beste Mittel, um einsichtig zu sein? Eher nicht, würde ich sagen.
Und letztendlich ist ja das Traurige daran ja auch, dass er eigentlich eine gute Intention hatte. Ja, er wollte ja was Gutes machen, er wollte die Welt retten quasi, er wollte was gegen Rassismus machen. Ja. Hat einfach nur die falschen Mittel gewählt. Oder es ist nicht ganz zu Ende überlegt, was er da reproduziert vielleicht.
Aber. Ja, voll. Ja, genau, deshalb nice try, aber so vielleicht irgendwie muss man da so ein bisschen anders nochmal überlegen, wie man genau so Cancel-Aktion, Cancel-Culture und so weiter betreibt. Aber vielleicht jetzt nochmal dann die umgekehrte Frage, hast du schon mal eine Cancel Culture selbst erfahren?
Ja, ich würde sagen, in einem kleinen Rahmen, in einer Community, in der quasi nicht weißen und schwarzen Community habe ich sowas wie ein Canceln erlebt. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich bin veranstalte seit 2014 in Berlin queere Hip-Hop-Partys. Das habe ich gestartet, weil es 2014 nichts in der Form gab. Ich liebe Hip-Hop, ich liebe auch queere Hip-Hop-Musik, die hauptsächlich, die sehr viel aus den Staaten kommt. Und ich war mal auf einem Konzert von einem Rapper und habe dann festgestellt, okay, es gibt in Berlin auch diese Crowd dafür, auch diese nicht weiße Crowd, die diese Musik liebt. Und habe dann angefangen, Partys zu veranstalten, und aus einer Party wurden dann mehrere Partys, und ich habe es mehrere Jahre gemacht. Irgendwann kamen dann andere Clubs dazu, haben mich gefragt, ob ich Floors kuratieren möchte für sie. Ich habe dann fürs Schwutz, das ist ein großer queerer Club in Berlin, eine Party konzipiert, beziehungsweise ein Floor kuratiert. Und das war dann, glaube ich, ja, das war, ich weiß nicht, 2017? Ich glaube 2017, was steht denn da? 2017. Und genau das war quasi der Punkt, oder es gab eine Situation, einen Vorfall in diesem Club, der quasi sozusagen auch mir zu Lasten fiel. Und es war, es gab eine Party zu Ehren von Beyoncé Knowles, die im Schwutz gefeiert wurde, also eine Pop-Party. Und die Situation war so, dass in der Schlange eine Gruppe von schwarzen Menschen an der Tür abgewiesen worden. Es gibt viele Geschichten dazu, es gibt viele Stories dazu, es gibt viele Berichte darüber, was in dieser Schlange abgelaufen ist und so weiter. Letztendlich, was passiert ist danach, ist, dass ein riesiger Shitstorm über das Schwutz eingebrochen ist. Das war kein regionaler Shitstorm, das war auch kein Shitstorm, der sich nur auf Deutschland bezogen hat. Es war so, dass tatsächlich aus aller Welt das Schwutz Briefe bekommen hat, Mails bekommen hat, über diesen Vorfall berichtet wurde. Es wurde tatsächlich ein Exempel statuiert für rassistische Clubpolitik an diesem Fall. Und letztendlich habe ich mit meiner Veranstaltung, hatte ich genau eine Woche danach eine Veranstaltung in diesem Club mit einem amerikanischen Act. Flüge waren gebucht, meine Artists waren gebucht und so weiter. Und dieser Shitstorm hat sich quasi im Laufe, also das war der Freitag, an dem diese Party war, und im Laufe der Woche hat sich quasi sozusagen dieser Shitstorm ist dieser Shitstorm größer geworden hat sich aufgebauscht. Und letztendlich wurde ich dann angeschrieben beziehungsweise wurden zuerst meine Artists angeschrieben, dass sie bitte nicht auftreten sollen. Ich wurde angeschrieben, dass ich nicht veranstalten soll und so weiter. Letztendlich war die Situation aber nicht so einfach, denn ich war zu dem Zeitpunkt, bin ich schon mit nicht wenig Geld in Vorkasse gegangen und hatte im Grunde auch meine Verträge und meine Abmachungen. Das hieß, wenn ich 2 oder 3 Tage vor dieser Veranstaltung gesagt hätte, ich veranstalte nicht, wäre ich hätte ich privat dafür haften müssen. Und letztendlich war es so, dass auch diese ganze Sache mit diesem Club und mit dem Schwutz und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch das Schwutz kennen, aber auch keine so einfache Sache ist, denn letztendlich ist es sehr wohl ein Safer Space, einer der wenigen Clubs in Berlin, die freie Tickets für Geflüchtete rausgibt. Das Schwutz ist ein Laden, der absolut weiß es, gar keine Frage. Und auch eine Institution, die über Jahrzehnte besteht, 40 Jahre. Und da gibt es einige Sachen, die nicht so gut laufen, aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, die eben auch gut laufen. Und speziell meine Party war eben auch sowas wie ein Safer Space für nicht weiße Menschen, auch nicht geoutete queere Menschen, geflüchtete Menschen, die auf diese Partys gekommen sind. Und letztendlich gab es dann 2 Lager. Also es gab sehr, sehr starke aktivistische schwarze Stimmen, die gesagt haben, entweder ihr gehört zu den Guten oder gehört zu den Schlechten. Ich gehörte in diesem Fall natürlich zu den Schlechten, weil ich meine Veranstaltung durchgezogen habe, weil ich veranstaltet habe. Das hieß im Grunde genommen, es wurde dazu aufgerufen, meine Veranstaltung nicht mehr zu besuchen in schwarzen Community-Kreisen. Letztendlich gab es Leute, wurde Leuten gesagt, okay, du gehörst nicht mehr zu unserer Community, wenn du diese Partys besuchst, wenn du auf diese Partys gehst. Und das waren teilweise Menschen, die halt letztendlich, wie ich sagte, ungeoutet sind, die vielleicht auch in sehr, sehr, sehr problematischen Situationen sich befunden haben und eben dort an diesem Ort so ein Gefühl von Freiheit gespürt haben oder vielleicht da so sein konnten, dass sich so geben konnten, wie sie wollten. Und die waren einfach in einer extremen Zwickmühle, weil sie gemerkt haben, so, okay, entweder sie werden jetzt von ihrer Community oder ihrer Peer Group ausgeschlossen oder sie entscheiden sich für den Club. Und das war nicht nur für mich schwierig, das war für viele, viele Menschen auch andere Menschen auch schwierig. Letztendlich leider diese Forderungen, die gestellt wurden an den Club, dass sie Rassismustrainings machen sollen und so weiter, das hat alles nicht so stattgefunden, wie es eigentlich gefordert wurde. Aber es hat kein Jahr gedauert, oder sagen wir, es war ein Jahr. Es hat vielleicht ein Jahr gedauert und alle Menschen, die vorher so auf die Barrikaden gegangen sind, gesagt haben, DJs auch, die gesagt haben, sie spielen dort nicht mehr, Leute, die sagen, sie kommen nicht mehr, die wirklich Leuten gesagt haben, okay, wir schließen dich aus, wenn du da noch hingehst, waren ein Jahr später auf einmal wieder in diesem Club und haben gefeiert, als wäre nichts gewesen. Ich muss sagen, dass das für mich auch eine Lehre war, weil in der Zeit wusste ich nicht, was das Richtige gewesen wäre, ob ich wirklich diesen Weg hätte gehen müssen, ob ich damit das richtige Zeichen gesetzt hätte, wirklich diese Veranstaltung abzusagen oder nicht. Letztendlich bin ich froh, dass ich es durchgezogen habe, dass ich es gemacht habe, dass ich nicht eingeknickt bin damit. Aber es ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass alles halt eben nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und dass viele Leute eben auf Mobs aufspringen, vermeintlich ein Ziel haben oder für etwas Besseres, für eine bessere Welt kämpfen oder für einen Fall kämpfen. Aber sobald es dann ruhig wird darum, ist das Ganze auch wieder vergessen. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir diese schlaflosen Nächte nicht gemacht.
Schlaflose Nächte waren es, ja?
Genau, schlaflose Nächte, beschissene Morgen. Ich habe teilweise wirklich nur noch daran gedacht, ich bin aufgewacht, hab direkt irgendwie an diese Sache gedacht und habe gedacht, okay, wo werde ich jetzt wieder getaggt, in welchen Gruppen wurde ich in Caps Lock angeschrieben von irgendwelchen wildfremden Leuten, die ich nicht kenne, die mich beschuldigen oder die von mir irgendwelche Statements erwarten. Ich wünschte heute, ich hätte darauf nicht so viel gegeben, wie ich es damals getan habe, ja.
Ja, ja. Und also so war das, also war das ein Unterschied, ob das sozusagen von der eigenen Community
absolut,
oder von der
absolut,
nicht
absolut, natürlich,
Community?
Weil es war natürlich irgendwie ein Tritt in den Rücken von der eigenen Community, weil natürlich sehr, sehr klar war, für wen ich das mache. Also für, dass ich diese Party mache, für nicht weiße Menschen und unsere Allies. Und das wurde so kommuniziert, das war sehr klar. Und letztendlich musste aber quasi sozusagen mein Kopf auf Zeit auch rollen. Obwohl ich ja letztendlich damit eben genau diesen Communities, für diese Communities was kreieren wollte.
Und ich glaube so, ne, ich war auch in dieser Situation von der eigenen Community, was auch immer das ist, aber ne, von nicht weißen Communities gecancelt zu werden für irgendwas, so, und das ist halt natürlich irgendwie dann nochmal besonders schmerzhaft, so, wenn da irgendwie so ein Mob von Leuten, für die man ja eigentlich so viel auch leistet und so oder leisten möchte und da was verändern möchte, plötzlich fallen gelassen wird, ne? Und das ist ja irgendwie auch so ein klassisches Ding von Cancel Culture, so. Du wirst gecancelt und du bist sozusagen auch leicht ersetzbar, ne? Das ist halt irgendwie so dieses klassische, irgendwie auch so in so einer kapitalistischen Gesellschaft von, okay, wir können dich wegmachen, weil es wird sowieso einen neuen Ersatz sozusagen in was auch immer du machst für dich geben, so, ne? In so einer Konsumgesellschaft können wir dich wegwerfen, können wir Leute, können wir Gegenstände, so brauchen wir gar nicht zu reparieren, sondern können einfach wegwerfen und für ein bisschen Geld dann irgendwie wieder neu besorgen. Und genauso ergibt es sich, ist es ja irgendwie sowas Paralleles in Cancel- und Call-Out-Culture. Mhm. So. Und also so, das sieht man, also so, ne, das ist sozusagen dieses Inner-Community-Ding ist halt super, super, super spannend und was ja sozusagen aber auch, und wo man eigentlich ja noch viel mehr hinschauen müsste, ist ja eigentlich so diese Cancel Culture, die Call-Out Culture, die eigentlich von einer ganz anderen Richtung kommt, und zwar von der rechten Seite, die das einfach unfassbar professionalisiert haben, den Diskurs so krass zu verschieben, dass auch von rechts gecancelt und abgehakt wird. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen Wissenschaft. Genau, das ist ein Konzept, das Clementine Morrigan, eine Aktivistin aus Kanada, entwickelt hat, The Nexus, der sozusagen so ein Strudel, in dem man sich plötzlich befindet, wenn man in so einer Cancel-Culture plötzlich drinsteckt. So, es geht sehr, sehr häufig in Cancel-Culture um Identitätspolitik. Und das verbindet sich sozusagen dann nochmal mit einer Cancel-Culture-Kampagne und die wiederum befindet sich auf Social Media. Und wenn diese drei Dinge sozusagen zusammenkommen, so, dann ist das in der Regel ein Zeichen dafür, zumindest nochmal näher nachzufragen, nochmal nachzuhaken, Details, Nuancen, nochmal zu schauen, okay, was genau ist passiert. So, ist es wirklich so, wie es irgendwie im Internet, was irgendjemand geschrieben hat, gewesen? Gibt es vielleicht nicht noch eine andere Perspektive? Müsste man da vielleicht nicht nochmal schauen und so weiter und so fort, um die Feinheiten auch nochmal zu verstehen? Nochmal, um auf diesen Punkt von Cancel Culture von rechts zu kommen, haben wir ein Beispiel auch noch von vor, ich glaube, 2 Jahren rausgekramt, und zwar von der Bundessprecherin der Grünen Jugend, von Sarah Lee Heinrich, die eine schwarze junge Frau ist, relativ lange schon auf Social Media aktiv ist, einfach weil sie noch so jung ist. So. Die ist, ich weiß es nicht, 20, 21?
21.
Die ist einfach noch, und ne, das sind, sie ist quasi eine dieser Generationen, die wirklich mit sozialen Medien, mit Twitter, Instagram und so weiter aufgewachsen und auch politisiert wurde. Und als sie dann vor 2 Jahren zur Bundessprecherin der Grünen gewählt wurde, der Grünen Jugend gewählt wurde, haben die AfD, haben rechte Aktivistinnen auf Social Media, überwiegend auf Twitter, ihre Zitate rausgesucht, die sie von, einen Moment, 2016 gepostet hat. Das heißt, sie war 15, 16, so um den Dreh, ja, also wirklich noch sehr, sehr jung, rausgekramt und die nochmal mit Screenshots hervorgehoben und versucht, einen riesengroßen Skandal daraus zu machen, was tatsächlich auch geklappt hat. Nur um ein paar Beispiele.
Die Daten wurden geschwärzt, ne? Also die wurden unkenntlich gemacht, die Daten, die wann das gepostet wurde noch dazu.
Ja. Stimmt, genau. Ne? Sowas wie dieses Zitat, das man hier links sieht, das sieht so aus, als ob das jetzt aktuell bei dem Bundeskongress der Grünen Jugend irgendwie gesagt wurde. Deutschland hat eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft, war ein Zitat. Ich werde mir irgendwann einen Besen, aber ne, Zitat, aber ohne Datum, dass es von vor 100 Jahren ungefühlt war. Ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren und so weiter und so fort. Kann man sich alles drüber streiten, ob man diesen Ton gut findet, ob man die Aussagen gut findet und so weiter und so fort. Der Punkt ist allerdings, dass das halt eine gezielte Kampagne irgendwie gewesen ist, um natürlich, ne, um vieles zu erreichen. A, um eine Partei, die ganz klar als Feind betrachtet wird, in eine super, super problematische, unwählbare, schreckliche, katastrophale, der Untergang des Abendlandes Richtung zu schieben. Natürlich aber auch, um eine schwarze, junge Politikerin ganz klar zu diskreditieren als ein rotes Tuch, die man nirgendwo also die man gar keine Plattform geben sollte, Stichwort Deplatforming. Und natürlich eben auch, um das Feindbild der linken Progressiven noch stärker hervorzuheben. Was ist passiert? Tatsächlich hat sie sich für sehr viele dieser Aussagen entschuldigt. Sie war bei uns zum Beispiel in unserem Podcast. Sie hat dazu Stellung bezogen.
Sie hat auch immer noch ein unheimliches Redebedürfnis. Also ich habe auch zuletzt, saß ich auf dem Panel mit ihr und es ist, wenn das Thema darauf fällt, dann redet sie wie ein Wasserfall. Sie hat ein unglaubliches Redebedürfnis darüber. Und ja, hat sich entschuldigt natürlich damit. Würde auch viele Sachen heute so nicht mehr sagen, aber letztendlich ist es immer noch etwas, was sie sehr beschäftigt und was sie auch immer noch nachhängt.
Und was ich halt so was immer noch so ein bisschen bleibt, ist, dass diese Kampagne ja irgendwo ja ein bisschen ja dann was ihr Ziel ein Stück weit erreicht hat. Sie musste ein bisschen einknicken, sie musste öffentlich immer wieder Stellung dazu beziehen, sie musste sich immer wieder dafür rechtfertigen, dass diese uralten Tweets da rausgekramt wurden, dank irgendwelcher Nazis im Internet, die diese Kampagne bis zu Markus Lanz, wo er sie mal eingeladen hat, geführt hat und sie dazu ausgequetscht hat. Ne? Das heißt, ein riesengroßer Erfolg wirklich für die Nazis, dass die dieses Thema so krass skandalisiert und gesetzt haben, dass es bei Markus Lanz, dass es von der CDU, dass es von verschiedensten konservativen rechten PolitikerInnen aufgegriffen wurde, um da auf diesen rechten Zug zu fahren, den Diskurs zu shiften. Linke sind unser Feindbild, Linke hassen Weiße, linke Identitätspolitik ist der Abgang unseres Abendlandes und so weiter und so fort. Und das ist so, wo ich so denke, boah, ey, puh, was, also so, ne, was sehen wir da draus, was sehen wir so irgendwie, das sind alles Cancel Culture Aktionen, was sehen wir aus dieser Erfahrung, was sehen wir aus Kilian Kerner und so weiter und so fort. Also so, wie damit umgehen, letzten Endes. Und an dieser Stelle gibt es ein kleines Büchlein, das wir dazu empfehlen würden. Und zwar ist das von Clementine Morrigan, die eben schon erwähnt wurde. Das Sein heißt Fuck the Police Means We Don't Act Like Cops to Each Other. Dass wir nämlich diesen ganzen Punkt von, also so, ne, da steckt ja Strafe dahinter, hinter einer Cancel Culture. Da soll jemand bestraft werden für Sachen, die er, sie gemacht, gesagt und so weiter hat.
Also ich finde, bestraft klingt irgendwie noch sehr harmlos. Da soll eine Person vernichtet werden. Es soll ihr die Lebensunterhalt entzogen werden quasi. Soll nicht mehr arbeiten können, soll von der Bildfläche verschwinden.
Ja. Es ist so ein, fast schon so ein todähnlicher Zustand plötzlich, wo eine Person komplett aus der Bildfläche rausgezogen werden müsste. Und das kann halt einfach nicht die Antwort sein, so, ne? Vor allem, wenn wir halt irgendwie...
Ja. Ich finde halt, ne, es ist natürlich die Frage, ne, also ich glaube, da werden wir halt irgendwie auch keine Linie ziehen können, aber ich finde, es ist halt, das ist die Frage, wie nützlich ist das und in welchen Fällen ist das nützlich, ja? Ich glaube zum Beispiel, dass es Fälle gibt, wie zum Beispiel der aktuelle Fall von Rammstein, wo ich denke, ganz klar muss Till Lindemann gecancelt werden, weil da einfach ein System hintersteckt, das über Jahre aufgebaut wurde. Ein System, mit dem Frauen missbraucht wurden. Vorsätzlich quasi sozusagen, mit einem Team, das dahinter steckt. Das ist ein Verbrechen und ich finde, das ist unverzeihlich. Und ich finde in dem Fall, ja, ist Cancel Culture sehr wohl angebracht. In einem Fall von einem Kilian Kerner würde ich sagen, okay, gut, also ist vielleicht ein bisschen zu hart zu sagen, der darf jetzt nicht mehr arbeiten und der muss von der Bildfläche verschwinden. Denn ich finde gerade, was gerade nach der Pandemie auch aufgekommen ist und die Hochphase von Cancel Culture war eben in der Pandemie, wo viele Leute einfach sehr, sehr viel Zeit hatten, sehr viel Zeit mit ihren Handys verbringen konnten und einfach sehr viel im Internet waren und sich dann eben auch mit mehr Zeit über Sachen auslassen konnten. Inzwischen kommen wir aber immer mehr dahin, von einer Fehlerfreundlichkeit zu sprechen und das begrüße ich sehr. Weil ich auch finde, dass man sich angucken muss, ja klar, wir können Fehler machen, gehen wir denn letztendlich aber mit diesen Fehlern um oder was lernen wir daraus, wenn wir darauf gestoßen werden, wenn wir darauf gebracht werden, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und ich finde, danach würde ich entscheiden, okay, will ich mit dieser Person noch arbeiten, will ich diese Person noch konsumieren oder wie auch immer, wenn irgendwie ersichtlich ist, wie geht diese Person damit um. Ne? Aber wie gesagt, von Fall zu Fall unterschiedlich. Im Fall von Kilian Kerner hätte ich gesagt, okay,
ja,
können wir mal gucken, was er jetzt
Choose
macht.
Choose your battles wisely, so nach dem Motto. Und dann stellt sich halt natürlich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen die Frage, okay, muss man alles runterschlucken, was man irgendwie als problematisch irgendwie sieht, aber man das nicht, ne, und wo ist dann die einzige Möglichkeit, wirklich Leute zu outcallen und zu canceln oder muss man runterschlucken oder gibt es da vielleicht nicht noch irgendwas anderes? Und ich glaube, da stellt sich halt schon irgendwie so, vor allem für progressive, linke, antirassistische, antifaschistische Communities und einer Gesellschaft irgendwie mit Fehlern, die Frage, wie man eben mit Fehlern, mit Kritik, mit Fehlverhalten umgehen möchte, so. Wollen wir es öffentlich anprangern und eine Gesellschaft des Aussortierens, wo Leute, wie gesagt, ganz einfach ersetzt werden, herstellen, wo wir Personen aus der Bildfläche löschen, wenn sie uns nicht mehr gefallen? Oder wollen wir eine Kultur der Angst haben? Oder wollen wir eine solidarische, eben fehlerfreundliche Kultur, die uns erlaubt, auch daran zu glauben, dass Menschen sich eventuell sogar bessern, verändern, einsichtig zeigen können. Also so, das ist halt irgendwie so ein bisschen so diese generelle Frage, die sich in diesem ganzen Kontext, vor allem aus so einer abolitionistischen Perspektive von eben fuck the police means we don't act like cops to each other, irgendwie dann stellt. Von wollen wir wirklich wie Cops handeln, wo wir einfach Leute knallhart bestrafen und einen digitalen Tod uns irgendwie wünschen. Ja.
In diesem Sinne. ich würde sagen, an die Anwälte von Finn Kliman, wir hoffen, wir haben nichts Problematisches gesagt.
Have fun at Klimansland auf jeden Fall.
Genau. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne an dieser Stelle. Von unserer Seite war es das an dieser Stelle. Das hat sich gereimt.
Ja, oder? Oh, ja. Good one, good one. Yeah. Dankeschön. Und viel Spaß auf dem Festival.
Ja, noch viel Spaß.
Nein, warte mal, das ist lange so. Nicht fertig. Also vielen Dank euch erstmal. Kann ich einen Applaus haben für Sie? Hallo! Habt das super gemacht. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten, wenn ihr mögt. Mag das Publikum Fragen stellen? Haben wir welche Fragen? Also ist es auch okay, wenn keine, aber...
Ja, voll in Ordnung.
Okay. Cool, dann war das schön, euch zu haben.
Ja, und danke euch fürs
schöne
Kommen.
Schöne Festival für euch auch.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen, habt viel Spaß.